Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ja, moin, willkommen zu einer neuen Episode. Heute mal ohne große Anmoderation. Ich weiß nämlich nicht, wie lange mein heutiger Gast überhaupt ruhig in diesem Bett liegen bleiben kann, weil er ein absolutes Duracell-Häschen ist. Er ist schon seit 500 Jahren Stadionsprecher bei Holstein Kiel. Er war Hallensprecher bei der SG Flensburg-Handewitt. Er ist Talkshow-Moderator, er war Radiomoderator. Und ich freue mich wahnsinnig heute darüber, dass Jörg Lange zu Gast ist.
Hat zwar geklappt.
Ja, ja, wir haben lange geplant. Aber du musst ja immer hier sowas wie Bundesligaspiele machen und so weiter.
Ja, aber ja auch nur alle 14 Tage zu Hause. Du hättest also immer in der Off-Week hättest du mich haben können.
Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Und ihr seht schon, er hat ein spezielles T-Shirt an.
Auch ein bisschen Corporate Identity, ne? Also du hast ja gerade meine Talkshow angesprochen. Wer kommt, der kommt. Und da werden wir sicherlich heute auch nochmal drüber quatschen.
Was gerade sagen, es gibt ja Leute, die auch nur hören und nicht gucken. Also Jörg hat ein graues T-Shirt an mit gelber Aufschrift drauf. Da steht drauf, wer kommt, der kommt. Das ist deine Talkshow, da reden wir unter anderem drüber.
Genau.
Aber ist das denn für dich, also wo ich gerade gesagt habe, du bist ja so ein Duracell-Hase. Ich kenne dich ja schon auch seit vielen Jahren. Du bist immer so unfassbar voller Energie.
Ja.
Ich bin ja quasi durch meine Erkrankung jetzt so ein bisschen das Gegenteil von dir. Also es ist ja schon ein bisschen besser geworden. Kannst du überhaupt so lange ruhig liegen? Geht das?
Das ist eine Eigenschaft, die man mir wahrscheinlich nicht ansieht und die man auch bei mir nicht vermutet. Aber ich kann auch mal ruhig und ich kann auch mal die Klappe halten. Und ich bin auch jemand, der gerne mal zu Hause ist und wo nichts läuft.
Ja.
Und ich auch nicht durchdrehen muss. Aber als Moderator oder Stadionsprecher, keine Ahnung, wäre es ja auch blöd, wenn man da steht und nichts sagt.
Das ist irgendwie auch doof dann. Macht ihr mal für die Stimmung,
ja,
die Fans verantwortlich.
Genau.
Uli Hoeneß schon gesagt.
Ein bisschen ist das natürlich auch so. Ich glaube, wenn man in die Medien geht oder wenn man wie im Stadion vor 15.000 Leuten spricht oder wie in der Flens Arena da irgendwie knapp 7.500 Leute sitzen, dann muss man das schon wollen.
Ja, klar.
Man muss es aber auch können. Mhm. Und ich denke da aber gar nicht mehr drüber nach. Das ist das, was mich sehr häufig immer so, wie soll ich sagen, oder was mir oft so auffällt, dass ich eigentlich gar nicht mehr aufgeregt bin, weil das alles ich bin.
Mhm.
Aber weißt du, das ist so, ich denke da nicht drüber nach. Ich habe kein Lampenfieber, ich bin nicht aufgeregt, ich
mache es einfach. Ah, okay. Ja, weil es gibt ja auch ganz viele Schauspieler oder auch Musiker und Musikerinnen, die über Jahrzehnte immer noch Lampenfieber haben. Das hast du so gar nicht.
Nee, hatte ich früher, als ich mit meiner Band noch gespielt habe, mit den Beatles, also die mit IE, ne?
Ach so,
ich glaub, nicht die mit EA,
sondern
die mit IE. Da war es schon so, aber da kam es dann auch immer irgendwie schon auf mich an. Also ich war halt Frontman, ich konnte halt kein Instrument, ich habe nur gesungen. Und so habe ich eigentlich meine Moderationskarriere angefangen.
Oh.
Dass zwischen den Stücken, du kennst das vielleicht, bei einem Konzert, dann stimmt der Gitarrist nochmal seine Gitarre und dann trinkt der Schlagzeuger nochmal einen Schluck Wasser und dann ist immer diese Totenstille.
Mhm.
Und es passiert nichts. Und da habe ich irgendwann angefangen, diese Pausen zuzulabern,
ja,
im wahrsten Sinne des Wortes. Und daraus ist ja heute dann das geworden, was hier liegt. Also
Jörg, zicke-zacke, zicke-zacke, lange, sozusagen.
Naja, ja, so schlimm war es dann nicht, aber schon.
Aber könntest du auch, das weiß ich.
Ja, aber das ist ja auch nicht schwer. Von der vollen Hütte kann jeder.
Ja, stimmt, das habe ich festgestellt. Ich habe mal eine Bühnenmoderation für den NDR gemacht. Das war so ein Afterwork, so eine Veranstaltung. Ich glaube, das war damals zur Landesgartenschau Eutin oder sowas.
Ja.
Da hatten wir dann eine Bühne und wo dann halt irgendwie 1000 Stühle davor aufgestellt waren für Aftershow und wir kamen dahin, das Wetter war schlecht und da standen irgendwie 5 Leute davor oder so.
Das ist so.
Und wir haben uns dann irgendwie einen schönen kurzen Abend gemacht, haben kurz überlegt, ob wir nicht einfach zusammen was essen gehen sollen,
ja,
statt da irgendwie, ja, da zu versuchen, irgendwie auf Stimmung zu machen. Aber es ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber es stimmt, je weniger Leute du hast, desto echter und desto direkter ist natürlich auch das Feedback, was du kriegst, ne?
Und diese Masse, die macht es einem ja auch ein bisschen einfacher, weil dieser direkte, wie soll man sagen, dieser direkte Anspruch von der anderen Seite, also auf die Bühne rauf, der geht ja weg in dieser Masse. Wenn,
ja,
da aber nur 5 Leute stehen und es ist sonst nichts da, dann gucken dich natürlich auch alle an und dann musst du trotzdem performen.
Aber um auf dieses Ruhige nochmal zurückzukommen, ich meine, das ist ja nun mal der Alltag von hunderttausenden Menschen in Deutschland, die zum Beispiel jetzt ME/CFS oder eine Kopfgelenksinstabilität haben, dieses wirklich liegen zu müssen. Also ja, sich nicht das aussuchen zu können, sozusagen. Zwei Fragen. Hast du überhaupt jemals Kontakt zu diesen Themen gehabt? Bist du irgendwie damit in Berührung gekommen?
Nee, ich hatte, also ohne dir jetzt Honig um den Bart zu schmieren, der ja sehr gut gestutzt ist bei dir, im Gegensatz zu meinem. Pascal ist ja wirklich mein absoluter Lieblingsmoderator gewesen bei der Welle Nord. Das ist wirklich so, im Gegensatz zu mir, du hast ja gesagt, ich bin ein Duracell-Häschen, ich mag diese ruhige, diese entspannte Art auch zu moderieren. Du hast einen sehr geilen Erzählstil, finde ich, und das schmeichelt meinem Ohr. So.
hat sich die Einladung ja jetzt schon
hier für mich. Nicht abgesprochen, aber den 20 kriege ich nachher noch.
Ja, genau.
Und das trägt natürlich auch ein bisschen dazu bei, wenn man von Haus aus ein entspannter Typ ist, dass man vielleicht mit so einer Krankheit, wie du sie dann jetzt hast, auch ein bisschen besser vielleicht umgehen kann, obwohl es ja sehr alltagseinschneidend ist, weil alles das, was man vorher, glaube ich, als normal genommen hat, was man so machen kann, auf einmal nicht mehr geht. Ne?
So. Ja, also 99%. Ne?
Naja, ich hatte zum Beispiel mal eine Erkrankung, das nannte sich Löfgren-Syndrom. Weiß nicht, ob du
das sagt mir noch nichts.
Jemals gehört hast. Ich kannte es auch nicht. Und das machte sich bemerkbar. Ich hatte sehr viel zu tun, hatte sehr viel zu moderieren, auch am Wochenende viele Off-Air-Jobs und ich glaube, Holstein war auch dabei und SG war dabei. Mhm. Und wie das dann manchmal so ist, so vom Urlaub, ne? Man macht das noch schnell fertig und dann fährt das System ja so runter.
Ja.
Und dann bin ich montags aufgewacht und hatte eine Erkältung. Das ist bei mir jetzt nicht selten, aber Fakt war, okay, alles klar, ich kann nicht zur Arbeit gehen. Und nach 2-3 Tagen taten mir so unfassbar die Fußgelenke weh und waren total geschwollen. Ich hatte so rote Punkte an den Gelenken und an den Schienbeinen. Mhm. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen. Und dann natürlich erstmal aushalten, ne? Also Hausmittel.
Ja.
Dann irgendwie ein bisschen Antibiotikum, wurde nicht besser nach 3 Wochen. Und ich fühlte mich wie mit so einer Plattschaufel irgendwie getroffen. Ich konnte jetzt auch irgendwie nicht vom Sofa, irgendwie war total platt. So, und dann bin ich nach 3 Wochen, weil ich so eine Schmerzen hatte in den Füßen, bin ich mit meinem Vater in die Uniklinik gefahren, hier nach Kiel. Mhm. Und habe gedacht, jetzt fragen wir mal jemanden, der sich da eventuell mit auskennt. Und da war ich im Entzündungszentrum, war das, glaube ich. Und dann hat der Professor gerade Zeit, das war irgendwie auch ein Zufall. Und dann guckt er drauf und sagt, ja, hier, klassisches Löfgren-Syndrom, Zielgruppe Frauen zwischen 20 und 30.
Ah.
Ich sage, Mensch, da bin ich ja voll drin.
Das kenne ich,
So.
Das kenne ich.
Und dann sage ich, ja, was ist denn jetzt, aber wie behandelt man das denn jetzt? Sag, ja, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir hauen da Cortison drauf, sagt er, dann können Sie wahrscheinlich gleich wieder loslaufen. Oder Sie halten das aus und es wächst von alleine raus. Heildauer zwischen 3 Wochen und 2 Jahren.
Oh krass, okay, so, das ist meine Ansage.
Das ist meine Ansage. Und ich war ja angestellt im Radio, ne? Und dann dachte ich so, ja gut, was mache ich denn jetzt? Und dann sagt er, tun Sie mir einen Gefallen, fahren Sie nach Hause, halten Sie es aus, sitzen Sie es aus. Hat 7 Wochen gedauert, dann war ich los. Aber insofern wollte ich damit nur sagen, also der Körper zeigt dir vielleicht auch manchmal Wege auf, dass du vielleicht auch mal über das nachdenken musst, weil du es sonst nicht tust im Alltag. Und dann zwingt er dich, dass du es machen musst.
Ja.
So, jetzt, das braucht niemand. Aber du bist ja Gott sei Dank auf dem Wege der Besserung, aber du bist ja weit weg von normal, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Das dauert noch ein kleines bisschen. Aber das wäre die zweite Frage gewesen, ob du dir vorstellen kannst für dich überhaupt, wie sich sowas anfühlt. Also ganz klare Antwort ja, weil du selbst einfach erlebt hast, wie es ist, wenn dein Körper dich mal in die Knie zwingt.
Ich habe auf dem Sofa gesessen, in Unterhose, mir lief das blanke Wasser vom Körper. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein und wirklich vom Sofa ins Bett, vom Bett aufs Sofa, es ging nichts anderes. Und das macht einem natürlich auch Sorge. Aber letztendlich muss man da irgendwie durch. Ne?
Ganz kurz mal so, aber trotzdem als Zwischenfrage, als medizinische, was ist das dann jetzt genau für ein Syndrom? Warum kommt das? Wie hast du
das? Das ist anscheinend so eine Autoimmunerkrankung.
Ja,
und ich bin ja auch, das mag man mir jetzt auch nicht glauben, weil ich ja so eine Rampensau bin, aber ich glaube ja auch noch an Dinge zwischen Himmel und Erde. Also es ist noch irgendwas dazwischen.
Ja, ja.
Und ich glaube schon, dass wir spirituell so ein bisschen auch immer auf unseren Körper hören müssen. Und man hat ja jeder hat doch seine Baustellen, jeder weiß doch, was los ist, wo man vielleicht auch nicht so gerne hinguckt.
Mhm.
Und was man dann so mal wegdrückt. Und ich sage immer, wir sind alles tickende Zeitbomben und irgendwann ploppt das halt auf und dann sagt der Körper oder vielmehr die Seele, ich habe dir mal einen Tipp gegeben, du guckst nicht hin, alles klar, 2. Versuch, dann kommt der Körper dazu. Herzrhythmusstörung hatte ich auch, musste ich ein bisschen was regeln, hat ein bisschen länger gedauert, aber so ist es halt. Ne? Also ich glaube, der Körper ist schon ein guter Ratgeber.
ist er definitiv. Also ich nehme da jetzt mal ganz bewusst die Menschen aus, die zum Beispiel von diesen Erkrankungen wirklich richtig schwer betroffen sind, ja, wo man einfach weiß, dass der Körper da komplett zumacht, die dann einfach unfassbare Reizunverträglichkeiten entwickeln, teilweise kaum mehr was essen oder trinken können, den ganzen Tag wirklich im dunklen Zimmer liegen müssen und so, wo man sagt, okay,
ist hart.
Das hat dann halt mit Mindset dann irgendwann auch definitiv nichts mehr zu tun.
Das stimmt.
Aber ich glaube, also grundsätzlich bin ich total bei dir. Ich bin da auf der gleichen Welle unterwegs wie du sozusagen. Was, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass wir einfach, wie sagt man so schön, sowohl bei der Ernährung als auch in unseren ganzen Verhaltensweisen einfach gar nicht artgerecht unterwegs sind. Also unser Nervensystem alleine tickt immer noch wie vor 50.000 Jahren. So.
Naja, und die Schulmedizin ist halt Schulmedizin, ne? Und es gibt aber eher auch noch was dahinter.
Ja.
Und dafür ist einfach keine Zeit, gefühlt.
Ja, und das ist ja auch ein Thema, was ein großes Problem ist, ne? Dass auch Patienten und Patientinnen oft gar nicht richtig ernst genommen werden. So, ne? Kommen so viele Sachen zusammen, über die wir reden könnten. Auch dieses zum Thema betrifft vor allem Frauen zwischen 20 und 30 oder so. Bei ME/CFS sind es auch 2/3 junge Frauen bis mittleren Alters sozusagen.
Ja, okay.
Finde ich mich also genau so drin wieder wie du bei der Erkrankung. Und das ist im Übrigen eins der riesengroßen Probleme, warum diese Erkrankung, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, seit 1969 gibt es ME/CFS schon,
okay,
nie erforscht wurde, weil man einfach ganz klar davon ausgeht, naja, die Probleme haben halt größtenteils Frauen gehabt.
Ja.
Und dann wird da halt, gibt es ja auch bei Fibromyalgie, bei Endometriose, bei anderen auch solchen Erkrankungen, ist das so ein bisschen die Vermutung auch dahinter, dass man sagt, wenn jetzt ganz viele Männer das gehabt hätten, hätte man schon längst wahrscheinlich irgendwelche Therapien und Heilmittel entwickelt.
Ja gut, aber wie geht's denn jetzt weiter für dich, um das nochmal ganz kurz zuzumachen? Also, gibt's da eine Prognose, gibt's eine Aussicht?
Nee,
also,
nein, tatsächlich leider nicht. Das ist auch was auch zu dem Thema passt, was wir gerade angesprochen haben, was du angesprochen hast, zum Thema auch persönliche Lebenssituation oder so. Wann macht einen der Körper auf was aufmerksam?
Ja.
Weil die große Frage in der Forschung auch immer noch ist, warum trifft es denn den einen und die andere nicht oder andersrum oder so, ne?
Ja.
Also, was ist die Vorbelastung des Körpers und was bringt dann das System zum Kippen? Das ist so hoch individuell.
Ja.
Es gibt gerade 2 große vielversprechende Studien, die jetzt im Sommer veröffentlicht wurden, die einmal Biomarker im Blut nachgewiesen haben und auch in der Genetik der Betroffenen.
Ja.
Das ist natürlich jetzt noch keine, also deswegen gibt es noch keine Therapieoptionen oder so, aber es kann auf jeden Fall für die Diagnostik schon mal helfen. Und es hilft vor allem dabei zu sagen, es ist definitiv nicht psychosomatisch. So,
okay.
Das ist was ja auch vielen vorgeworfen wird.
Naja, so ein bisschen der Junge muss mal in die Luft, ne? Und dann geht's.
Genau,
wieder, ne?
Geh mal joggen und so und mach ein bisschen Urlaub, dann passt das schon wieder.
Ja, okay.
Womit ja auch vor allem eben viele junge Frauen dann schwer zu tun haben, dass sie nicht ernst genommen werden. Das konnte man zumindest jetzt deutlich nachweisen und aufgrund dieses Wissens müssen jetzt Medikamente entwickelt werden. Und da ist es dann einfach so, wie ganz oft in vielen Lebensbereichen, da fehlt dann die Kohle.
Ja.
Umso schöner finde ich, dass du das Projekt unterstützt, dass du dich hier mit hingelegt hast.
War für mich doch gar keine Frage. Sagst, also ich
da finde, bin ich mit dabei.
Ja, das war für mich natürlich selbstverständlich und ich finde, du bist ein geiler Typ, habe ich dir gerade eben schon gesagt.
Danke,
mein Lieblingsmoderator. Ja. Und sagen wir es doch mal, wie es ist. Also ich bin dir doch eher auf den Sack gegangen und habe gesagt, was ist denn jetzt?
Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin nicht aus dem Quark gekommen. Ich muss euch das wirklich kurz sagen. Kurz, es ist wirklich meine Schuld gewesen. Ja, also Jörg und ich haben schon, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr drüber gesprochen. Und als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, ob du Bock darauf hast, hier hinzukommen, hatte ich dir aber zum Glück auch, das spricht für mich, gesagt, ich hatte schon Monate vorher eine Liste angelegt an Menschen, die ich mir gut vorstellen könnte, da stehst du mit drauf.
Das stimmt, das habe ich damals schon nicht verstanden, aber ich freue mich umso mehr. Jetzt bin ich ja hier, alles gut.
Jetzt bist du da.
Ja.
So, du bist schon seit 18 Jahren Stadionsprecher bei Holstein Kiel.
Das stimmt.
Ich glaube, dass jeder weiß, was ein Stadionsprecher ist, aber die wenigsten wirklich Einblick haben, was macht ein Stadionsprecher eigentlich so den ganzen Tag an so einem Spieltag. Du teilst sehr viel auf deinem Instagram-Account.
Ja, Game Day Baby.
Und da gibt es mal Fotos vom Mannschaftsbus von Borussia Dortmund oder
ja,
sowas.
Ja, auch das ist mal drin, weil das ist ja schon cool, wenn die großen Jungs kommen und wenn Serge Gnabry und Harry Kane dir mal die Hand schütteln, das finde ich dann schon cool. Oder Manuel Neuer kommt und das bin dann irgendwie auch ich. Also als Manuel Neuer dann vom Platz kam, ging ich auf ihn zu. Ich glaube, er hatte ein bisschen Angst, weil er dachte, was will er denn jetzt? aber ich habe mich tatsächlich bei ihm bedankt für die WM 2014.
Ach, sowas finde ich mega.
So, weil,
das finde ich toll.
Weil ich bin ja auch glühender Bayern-Fan. Ich glaube, du ja auch
ein
bisschen.
Ich bin auch Vereinsmitglied. Ja.
So, und das war mir einfach wichtig. Und für mich, das war ja also der schönste und der traurigste Moment ja zugleich, wenn wir da mal kurz drüber reden wollen, als ich wusste ja immer, wenn ich Stadionsprecher bin bei Holstein, irgendwann werden wir wohl mal gegen Bayern kommen. Wir haben ja nie in derselben Liga gespielt. Und dann gab es den DFB-Pokal.
Ich wollte gerade nämlich fragen, ob er mit dir gesprochen hat, ob das nach dem DFB-Pokalspiel war oder jetzt nach dem Bundesligaspiel.
Nee, nach dem Bundesligaspiel. So, jetzt kommt nämlich die traurige Geschichte. So, und dann war Auslosung. Und ich hatte es irgendwie im Gefühl, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich dachte, es könnte vielleicht ganz gut aussehen. So, und dann gingen ja die Kugeln immer mehr weg und Holstein und Bayern waren immer noch im Topf.
Ja.
Und dann habe ich schon geschrieben hier zu Schwenke damals, ich sag hier, wenn wir Bayern kriegen, ne, ich wäre gerne im Stadion, weil das war zu Corona. Ja. Da durfte niemand da sein, weil keine Zuschauer und. So. Es kam, wie es kommen musste. Also, wir kriegten Bayern München zu Hause. Super, ich war nicht im Stadion. Once in a lifetime. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und geweint. Einmal vor Freude, weil ich wusste, wir sind eine Runde weiter. Wir haben Bayern rausgehauen. Das wird nie wieder vorkommen. Das war also einmalig. Und ich war so traurig, dass ich nicht dabei sein konnte.
Ach Mensch.
Weil ich gewusst hätte, wir hätten da die Stadt abgerissen und der Stadion auch. Das war so cool. Und dann der Aufstieg in die Bundesliga. Und dann kamen halt die Bayern nochmal. Und da bin ich dann aber ganz klar pro Holstein natürlich. Also Holstein ist meine erste Liebe und auf dem zweiten Bildungsweg Bayern dann. Ne?
Bei mir genauso mit Preußen Münster. Preußen Münster ist ja mein Heimatverein. Wir haben in den letzten Jahren zweimal im DFB-Pokal gegen Bayern gespielt, haben sie nicht rausgehauen.
Ja.
Aber da war natürlich mein Herz auch immer schwarz-weiß-grün. Das ist ja
schon cool. Klar, sein, ja. Ne? Um jetzt auf deine Eingangsfrage zurückzukommen.
Ja, ich wollte noch fragen, was macht denn eigentlich?
Was mache ich denn da eigentlich? Also, wer kommt, der kommt, ist ja meine Talkshow und da bereite ich mich auch nicht vor. Ich würde mal sagen, ich muss immer wissen, wann, wer und wo. Und dann geht's halt los. Ja. Also, es ist, das ist vielleicht meine größte Stärke und meine größte Schwäche zugleich. Ich höre immer ganz oft von den Holstein-Fans, ich wäre der beste Stadionsprecher der Welt, das sage ich immer, ihr kennt ja nur mich. Deswegen, das nehme ich gar nicht so. Ich sehe mich auch nicht so als Marke oder als Institution oder keine Ahnung. Ich bin halt Jörg. Und das ist für mich keine Arbeit. Das gehört für mich einfach mit dazu. Das ist mein Leben. Also.
Aber du bist schon eine Institution. Wie gesagt, du bist seit 18 Jahren bis jetzt da. Es gibt keinen Holstein-Fan, der dich nicht kennt. Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja.
Und auch nicht deine Stimme mit Torjubel verbindet oder mit Mannschaftsaufstellung oder mit Halbzeitgewinnspiel.
Aber es gibt zur Wahl gehört aber auch dazu. Es gibt anscheinend bei den Ultras einen Anti-Jörg-Aufkleber und den hätte ich gern für mein Auto.
Ja.
Also, liebe Leute, seid so lieb. Ihr könnt es auch anonym machen, aber gebt den doch mal ab in der Geschäftsstelle. Ich hätte den gerne für mein Auto. Ich würde es gut finden. Es gibt einen Anti-Jörg-Aufkleber, weil ich bin natürlich auch jemand, der, ich stehe ja für Kommerz und ich sitze ja inzwischen 100 Spielen.
Ja,
so. Ich muss ja den Verein, die Fans, die Mannschaft, mein Arbeitgeber dann in dem Falle irgendwie vertreten und als es dieses Baustellentrikot gab, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern.
Ja, ja, ja.
Das hat ja für sehr viel Kontroverse gesorgt. Das musste ich dann anziehen bei der Mannschaftsausstellung und wenn ihr dann so aus der Kurve mit dem Megafon zugerufen wird, zieh das scheiß Ding aus, du Arschloch, dann weißt du auch, okay.
Aber du kennst es ja aus den Medien, auch Kritik ist Resonanz.
Ja, so, also letztendlich.
Ist bei den Leuten ja was.
Letztendlich ist es dann so, aber ich bin da jetzt nicht so hinterher. Also mich trifft das nicht, sondern ich weiß halt in dem Moment, ich bin Dienstleister, wenn mir das hingelegt wird, muss ich es halt anziehen. Mein Lieblingsfauxpas in 18 Jahren, also eigentlich gibt es so zwei, drei. Ich habe einmal einen Torschützen nicht richtig angesagt, da kriegst du gleich. Also Stress von der Bank natürlich.
Ja, ja.
Dann habe ich beim Aufstieg, ich glaube in die dritte Liga, fiel mir der Name von Peter Harry Carstens nicht ein. Der stand vor mir.
Oh,
und ich So. Und
war mal Ministerpräsident. Wie heißt der noch?
Ja, genau. Der mit der Kugelroulade.
Ja, genau.
Und dann sind wir zum Rathaus gefahren. Ich war ja der Erste, weil die da unten war ja wirklich die Hölle los und ich wollte dann schon mal Bescheid sagen, die Mannschaft kommt gleich.
Ja.
Und habe dann sind wir hintenrum reingegangen und links standen dann ganz viele Journalisten und auch ehemalige Kollegen von mir, die ich lange nicht gesehen hatte und habe die natürlich alle geherzt und oh, wie geil und Aufstieg und geil, geil, geil. Und da habe ich gesehen, dass rechts stand dann Daniel Günther, Klaus Ruhe, Matzen, Ulf Kämpfert, alle aufgereiht, weil offiziell, die habe ich dann gesagt, erstmal die wichtigen Leute und dann kommt ihr und dann bin ich auf die Bühne, das war halt ganz witzig so. Aber es gab auch einen Moment und das erwartet man vielleicht auch nicht von mir, aber der ist mir natürlich auch in Erinnerung geblieben. Das war, als Roland Reimel gestorben ist, unser damaliger Präsident.
Ja.
Das war auch einer dieser magischen Momente. Und deswegen sage ich immer, das Holsteinstadion ist mein Wohnzimmer. Und wir lachen und wir weinen zusammen. Ja. Und da war das halt so, er ist dann gestorben an dem Wochenende. Er war ja lange krank. Und dann kam halt die Nachricht, pass auf, wir machen an dem Spieltag, an dem Samstag machen wir eine Schweigeminute. Ja. Und das ist, ich will nicht sagen Business as usual, aber das gehört eben mit dazu. Ja. Es versterben ja immer mal alt gediente Fußballer oder Funktionäre oder wie auch immer und dann machst du halt eine Schweigeminute. Das ist auch gut, dass daran gedacht wird und man ist jetzt auch nicht so dicht dran, an den Leuten, dass einen das emotional so mitnimmt. Aber an dem Wochenende, also oder als Roland Reimer gestorben ist, ist vorher die Mutter meiner damaligen Freundin gestorben und einen Tag später ein langjähriger Freund meiner Eltern.
Oh, so. War ja, okay.
Und das waberte so ein bisschen in mir drin, aber das war okay. Und dann habe ich aber nur gesagt zum Verein, pass auf, schreibt mir bitte einen neutralen Text, weil da habe ich dann eben jetzt keine Zeit für, sondern das müsst ihr machen. Das haben sie auch gemacht. Und dann ging es halt los, dann ging das Spiel halt los und dann ist das so, die Mannschaften machen sich warm und dann gibt's halt, keine Ahnung, Werbeblöcke hier und Durchsagen da. Und ich habe im Regieplan immer geguckt, okay, diese Position, dieser Schweigeminute rückt halt immer näher. Aber das war für mich okay. Also da war ich irgendwie im Betriebsmodus. So, und dann kam aber dieser Moment, das heißt also, die Mannschaft läuft ein, gibt die Seitenwahl, sie stellen sich auf und dann wartet alles auf dich. Mhm. Und in dem Moment schoss mir aber auch der Tod der Mutter, also der Freundin sozusagen durch den Kopf und auch der Tod des langjährigen Freundes. Mhm. Und dann habe ich halt die ersten drei, ich glaube, es waren die ersten drei Worte hier, liebe Fußballfreunde, gesagt und dann ging es halt nicht mehr. Also mir ist komplett die Stimme weggebrochen. Ich habe auch geweint, weil ich mit Roland auch eine ganz gute Verbindung hatte. Wir waren jetzt nicht richtig dicke, aber wir haben uns immer vor dem Spieltag getroffen und abgeklatscht und dann kurz das Ergebnis ausgetauscht und so. Das war halt immer cool. Und da ging halt nichts. Und dann habe ich es mit so brüchiger Stimme auch nicht mehr den Text vorgelesen, sondern ich habe es dann irgendwie so gemacht, wie ich es gefühlt habe. Ja. Und da sind auch am Ende ganz viele zu mir gekommen und haben gesagt, das war Gänsehaut. Habe ich auch nicht so empfunden, sondern das meine ich halt. Also für mich ist liegt Freude und Trauer liegt so nah beieinander. Und das bin eben auch ich. Ich bin mir nicht zu fein und nicht zu schade und das stört mich auch überhaupt nicht, dass die Leute mich dann so sehen, weil das gehört irgendwie auch zu mir dazu.
Das bist halt du.
So, ja.
Und das ist ja was auch gerade, was ich finde, also erstmal danke, dass du den Moment mit uns teilst, weil das ja trotzdem was auch wenn das in einem Stadion passiert ist, aber deine Gedanken und Gefühle dazu ja auch nochmal trotzdem was ganz Intimes und Persönliches sind. Und das ja auch was ist, was ich finde, was ja auch gerade in der heutigen Medienwelt irgendwie so krass zu kurz kommt irgendwie, ne? Also ja. Dass ja, du funktionierst halt ganz viel und solche Emotionen sind ja ganz oft, hat man manchmal das Gefühl, für Menschen ja auch irgendwie unangenehm oder so.
Ne? Ja, man guckt ja halt irgendwie so einem Menschen dabei zu, wie er vielleicht leidet oder drüber ist oder keine Ahnung. Aber irgendwie tragen wir das doch alle in uns und jeder hat doch auch mal einen schlechten Moment oder mal eine schlechte Phase und dann da zu sein und da auch die Leute zu sehen, das finde ich immer ganz, ganz wichtig und ich nehme mich ja überhaupt nicht wichtig, das glauben ja vielleicht manche immer und denken, dicke Fresse und so, aber nee, also ich, für mich ist so, wenn ich zu Holstein fahre und ich komme da auf den Parkplatz an, den ersten, den ich treffe, ist irgendeiner von der Security, sind immer andere. Ja. Aber für mich ist der genauso wichtig wie der Präsident, wie der Spieler, wie die Putzfrau, wie die Bar. Also ja, ich finde, ich muss zu allen, also ich muss nicht nett sein, sondern ich will zu allen nett sein, weil wir machen das doch alle da zusammen. Und wir sind doch ein Team. Und wir haben doch alle am Erfolg teil, genauso wie am Misserfolg. Und wenn es schön ist, ist toll. Und wenn es traurig ist, ist auch toll. So sehe ich das. So, das ist so mein Ansatz.
Das hast du schön gesagt.
Naja.
Nein, ich finde das wirklich, also ich empfinde das ganz genauso.
Ja.
Und ich wundere mich dann immer eher über Menschen, die das anders sehen. Aber wie gesagt, wir arbeiten beide in den Medien. Wir haben es mit Sicherheit auch schon ganz anders erlebt, ja. Auch bei Kolleginnen und Kollegen.
Keine Zeit für Schwäche, ne?
Ja, das ist das eine. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mal, weil ich auch bei uns im Landesfunkhaus einfach regelmäßig die Pförtner begrüßt habe und mich mit denen unterhalten habe.
Wie hörst du
dich
auch so?
Ja, so eben.
Genau.
Völlig normal. Die gehören auch zum Team. Ohne die wird das alles, wie du es auch gerade in einem Fußballverein, kommt das ja noch viel mehr zum Tragen, aber ohne das funktioniert es halt nicht. So alle nee. Stellschrauben sind wichtig und ich bin dafür echt oft belächelt worden und das fand ich aber total skurril, weil ich gedacht habe, ohne die würdest auch du nicht hier performen. So, ne?
Das ist so und der macht genauso einen wichtigen Job wie wir alle und wenn du das nicht siehst, dann hast du da auch nichts verloren.
Ja.
Also so sehe ich das.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Wo wir gerade bei emotionalen Momenten sind, und dann lass uns doch mal den Schwenk rüber auch zu deiner Talkshow machen. Wer kommt, der kommt. Wir sprechen über das Konzept gleich schon. Aber da hattest du, glaube ich, ja auch in einer der letzten Folgen, und das fand ich unfassbar beeindruckend, ihr könnt euch die Folgen übrigens auch bei YouTube ja nochmal angucken, gab's für dich ja auch so einen sehr emotionalen Moment, ne, wo du es dann ja. einfach angesprochen hast. Das ist ja dann auch, wo man dann sagt, jetzt keine Eintagsfliege, sondern das bist halt du.
Ja, das ist natürlich, habe ich mir auch anders vorgestellt, aber du kannst das halt auch nicht kontrollieren. Also mein langjähriger Co-Moderator Ulf Hagge ist ja jetzt im Ende Juli gestorben.
Ja, genau.
Von jetzt auf gleich sozusagen. Den habe ich ja so ein bisschen geerbt.
Auch viel zu jung.
Ja, sagen. 63 ist er geworden und ich habe ihn halt auch in der Phase gekriegt, sage ich mal, wo es ihm gar nicht gut ging und wo er sich eigentlich, glaube ich, auch schon aufgegeben hatte und mich eine Hörernachricht erreichte, Wir haben ja lange zusammen gesendet und dann ist er irgendwann von Radio Bob weggegangen. Und dann hatten wir, glaube ich, 2 Jahre auch kaum Kontakt, nichts gehört. Und dann schrieb mich irgendwann ein Hörer an und sagte, Mensch, Ulf geht so schlecht und ihr wart doch so dicke miteinander und kannst du dich nicht drum kümmern? Fand ich eigentlich total arschig irgendwie, weil ich so dachte, ja, okay, ich meine, wenn du das schon so ansprichst, warum kümmerst du dich da nicht drum?
Ja.
Aber okay, ich habe es mir natürlich erstmal angehört. So, dann habe ich Ulf halt angeschrieben und Ulf muss man wissen, Gründungsmitglied RSH, unfassbarer Moderator, toller Typ, belesen, kreativ, schnell, auch manchmal drüber, aber richtig liebenswert, aber auch so ein bisschen immer an seiner eigenen Art gescheitert. Er hatte so einen, ich nenne das mal so diesen Ulf-Hagge-Stolz, der stand ihm manchmal so ein bisschen im Weg. Und er hätte mich auch nie gefragt um Hilfe, sondern immer versucht so, ich komme schon irgendwie klar. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn angeschrieben. Ich sage, Mensch, Hagge, was ist los? Und dann sagt er, ja, ist gerade nicht so dolle. Ich sage, wollen wir uns treffen? Wo bist du? So, und dann habe ich ihn, das kann man sich gar nicht vorstellen, habe ich ihn aus einem Gasthof in Molfsee,
also ist vor Kiel für alle, die es
genau rausgeholt, in dem er gewohnt hat. Und als wir uns das letzte Mal bei Bob gesehen haben, da trug er eine sandfarbene Hose, ein weiß gestreiftes, kurzärmeliges Hemd und eine schwarze Weste. Als er da rauskam, trug er dieselben Klamotten, lange Haare, keine Zähne mehr im Mund, ungepflegt, ohne Ende. Er hatte in der Hand eine Plastiktüte und einen Laptop. Das war alles, was er noch besaß.
Unfassbar sowas.
Ja, und ich war total geschockt, weil ich das überhaupt nicht erwartet hatte. Und da habe ich ihm halt ein Angebot gemacht. Ich sage, pass auf, ich helfe dir, wieder auf die Spur zu kommen. Ich sage, du musst mir aber zeigen, dass du das willst. Ich werde dir hier nicht alles hinlegen, sondern du musst dich ein bisschen selber auch kümmern. Oder aber wir treffen uns das nächste Mal auf deine Beerdigung wieder. Und so wie das aussieht, wird das nicht mehr so lange dauern. Das ist jetzt 8 Jahre her. Und er hat kurz überlegt. Dann hat er gesagt, okay, ich lasse mich drauf ein. Und dann sind wir halt losgegangen. Dann haben wir ihm eine Wohnung besorgt. Ich habe ihn operieren lassen. Ich war mit ihm beim Zahnarzt. All diese Dinge. Wir haben versucht, ihn dann wieder auch auf die Straße zu kriegen mit Jobs. Dann ist er irgendwann wieder bei der Zeitung untergekommen, beim SAZ, weil er da ursprünglich auch gelernt hatte. Und er war ein begabter, brillanter Wortakrobat. Er hat super geschrieben, tolle Texte gemacht und. Da hat er dann wieder so langsam Fuß gefasst. Und das Makabere ist dann, er hat eigentlich so 2-3 Tage vor seinem Tod, hat er bei ganz vielen Leuten angerufen und geschrieben per WhatsApp. Er war sehr ruhig. Er hat gesagt, Leute, ich bin wieder da. Wir müssen uns unbedingt treffen. Es geht wieder bergauf. Und dann war ich auf dem Weg nach Sylt. Ich saß im Personenzug und hatte 3 Tage vorher mit ihm telefoniert, wie wir es immer gemacht haben. Wir haben uns ganz oft ausgetauscht und so. Und dann hat Frank Bremser mich halt irgendwie angemorst und hat gesagt, pass auf, ich weiß gar nicht, ob du schon gehört hast, aber gibt ein bisschen was über Ulf. Da habe ich nur geschrieben, muss ich mir Sorgen machen? Und dann sagt er, ja. Und dann war das so, dass er morgens aufgewacht ist anscheinend, eben er fühlte sich nicht gut, hat er selber noch den Notarzt gerufen und dann haben sie ihn aber nicht wiedergekriegt. Und dann nach 20 Minuten haben sie aufgehört. Das war dann Ulf. Und wenn dieser Feuerwehrmann das nicht Frank gesteckt hätte, weil er die Verbindung hatte über RSH, also Ulf Hagge und Frank Bremser, dann wüssten wir es wahrscheinlich bis heute nicht, weil er keine Angehörigen hatte, niemanden mehr, der also an Freunden und. Und dann wäre er auch anonym wahrscheinlich beerdigt worden und das wollten wir natürlich nicht. Und dann haben wir halt irgendwie eine GoFundMe-Aktion gemacht, haben irgendwie über 8.000 Euro zusammengekriegt und haben ihn dann jetzt letzte Woche sozusagen im Begräbniswald in Strande beerdigt. Und das war auch ein ganz toller Moment. Jetzt komme ich wieder auf deine Eingangsfrage. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe ihm dann nochmal gedacht in meiner Show mit einer Bildcollage, weil ich auch ganz viele Bilder von ihm gefunden habe. Komischerweise an dem Tag, an dem er gestorben ist, habe ich die gefunden auf meinem Rechner, auf meinem alten Rechner. Ja. Und habe mir die ganzen alten Bob-Sachen angeguckt. Und da hat er wahrscheinlich gerade mit dem Leben gekämpft. Und das ist dann so, ja, so ein schwieriger Moment halt.
Es ist einerseits ist das sehr, sehr traurig. Und auf der anderen Seite, finde ich, zeigt das aber, wie unglaublich wichtig ist, wie wichtig das ist, wenn man so gute Freunde hat, wo dann auch nicht die Quantität eine Rolle spielt, wie oft man sich im Leben sieht,
sondern naja, klar,
wie tief die Bindung halt zu einem ist. Und ich glaube, dass er in jedem Moment das gespürt hat, dass er das wusste. Auch in seinen letzten Momenten, da bin ich mir ziemlich sicher.
Na, ich denke mir immer, was sind das für letzte Momente, wenn du eigentlich weißt, das ist nicht irgendwie Kreislauf oder so, sondern wenn du weißt, jetzt geht's wirklich aufs Eingemachte, ne? Mhm. So.
Ja.
Und ich weiß halt nicht, und das ist vielleicht auch ganz gut, dass ich das nicht weiß, ob er schon weg war, als sie kam, oder ob sie ihn dann noch irgendwie halbwegs bei Bewusstsein hatten. Aber Fakt ist auch, wenn du nach 20 Minuten natürlich aufhörst, dann ist auch jede Mühe sozusagen dann auch aufgebraucht. Und ja. Vielleicht muss es genauso sein. Ich weiß es nicht. Und ich habe in den letzten Tagen auch ganz viel gehört, so, Mensch, was für ein toller Freund. Und für mich hat sich das die Frage auch nie gestellt, weil ich denke, aber wenn du helfen kannst, dann musst du helfen. Wir haben alle was anderes auf dem Zettel. Ich kann dir 100 Ausreden sagen, warum es gerade nicht geht, aber letztendlich da zu sein, wenn es darauf ankommt, das war mir halt wichtig. Und ja.
Und das bist du gewesen.
Naja.
Das bist du gewesen in seinen allerschwersten Momenten wahrscheinlich. Wenn man sich das mal überlegt, in dem Moment, wo du ihn da aus dem Gasthof geholt hast, das ist ja nicht nur was, wo jemand selber spürt, wie sein Leben vielleicht im Bach runtergegangen ist, aus welchen Gründen auch immer.
Naja, klar.
Wie schlecht und wie schlimm es ihm ging, in welchem Zustand er war. Sondern das ist ja auch was, das ist ja in höchstem Maße mit Scham verbunden und mit allem, was da irgendwie eine Rolle spielt.
Genau.
Und dann jemanden wie dich zu haben, der ihn da so auffängt und aufgefangen hat und ihm auch den Weg zurückgeebnet hat, ist einfach das Größte, was es gibt.
Ja.
So.
Und dann haben wir halt in der Show, haben wir dann halt Abschied genommen mit so einer Bildercollage und dann hatten wir, weil wir Tony Lindsay da hatten, die Original Voice of Santana, haben wir Santana Special gemacht und haben dann Samba Partie gespielt. Mhm. Und ich war da auch ähnlich wie im Stadion. Ich war eigentlich ganz gut davor und konnte das eigentlich ganz gut so abfedern. Aber wenn du dann so die Bilder siehst und dann kommen nochmal die Emotionen und die Erinnerungen, dann die Musik dazu. Und da sitzen irgendwie 200 Leute, die ich jetzt auch nicht alle kenne, aber das gehört dann irgendwie auch mit zu mir. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt laufen ist doch egal.
Ja, natürlich.
So, und so war es dann auch, ne? Also, und dann kam Anja Schütte ja rüber, hat mich dann noch getröstet. Das fand ich irgendwie auch ganz, ganz toll.
Ja.
Ich denke da nicht drüber nach, sondern das passiert halt einfach. Und das ist dann vielleicht das, was man authentisch nennt. Ich weiß es nicht.
Ja, nein, das ist genau das, was man. Du bist halt du und das ist wichtig.
Ja.
Das finde ich, das ist wichtig. Wir haben ja uns schon ein paar Mal darüber unterhalten, warum sollten denn die Leute heutzutage noch Fernsehen und Radio einschalten, wenn alles immer verfügbar ist und wenn du alles ja irgendwie auf Hochglanz poliert immer irgendwie hast und so. Der einzige Impuls, was uns ja noch vom Rest unterscheidet, ist dann quasi ja die Authentizität, die Persönlichkeit.
Ja, wenn das dann immer mal gewünscht wäre, wäre es ja ganz schön.
Ja, natürlich gibt es Menschen, die damit wirklich nicht gut umgehen können mit Emotionen, ne, für die das dann auch unangenehm ist oder so, aber das sind auch nicht die Leute, die du anziehst.
Nee.
Das klingt jetzt total doof, du weißt, wie ich das meine, aber ich freue mich ja, dass du dich so wohlfühlst, dass du dich öffnest und das erzählen magst.
Naja, auch sonst wäre ich nicht hier. Und ich glaube, du hast es vorhin ja mal gesagt, wir haben uns ja kurz vorher getroffen, es gab Tee und Gebäck. So Brüder im Geiste, und das stimmt ja auch so ein bisschen. Ne? Also ich meine, dein Schicksal möchte auch niemand haben, aber man muss damit umgehen. So. Und für mich war das auch überhaupt gar keine Frage, als du mich dann gefragt hast, ob ich kommen möchte. Ja, selbstverständlich, weil das müssen mehr Leute wissen und wir müssen dir helfen. Wie auch allen anderen natürlich.
Ja.
So, und Aufmerksamkeit ist halt das, was geht. Und jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten halt versuchen, das zu tun. Es muss nicht immer finanziell sein, es kann ja auch nur mal persönlich sein oder ehrenamtlich oder man ist da.
So, ja, ne? Genau. Da freue ich mich sehr drüber und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Wirklich. Also das ist genau die Unterstützung, von der ich gerade auch, oder von der wir gerade gesprochen haben, grundsätzlich einfach, wo man dann einfach sehr dankbar für sein kann. Und ich sag mal so, auch wenn er jetzt viel zu früh gegangen ist, der liebe Ulf, dann lieber in dem Rahmen sozusagen mit der Unterstützung. Wer weiß, wie es ihm gegangen wäre in den letzten Jahren, wenn er die Unterstützung nicht gehabt hätte. Und vielleicht wäre er dann schon viel eher nicht mehr da gewesen.
Glaube ich auch.
Und wäre dann wirklich komplett alleine gewesen.
Naja,
das wäre noch tragischer gewesen.
Ich hätte ihn mir auch nicht in Rente vorstellen können, irgendwie, weil der immer so umtriebig war. Also vielleicht kommt es am Ende dann doch so, wie es kommen soll.
Ja.
Das klingt natürlich immer nur für die besser, die es nicht betrifft. aber am Ende, mein Opa hat immer gesagt, wenn Aal ist, it Aal. Ne? Also wenn die Uhr abgelaufen ist, dann ist es eben so. Und richte dich doch nicht über so einen Scheiß auf, sondern versuch doch irgendwie gut durchzukommen und das zu nehmen, was schön ist. Und ich habe ja immer so einen Spruch, den habe ich entdeckt, weil ich mal mit Stell dich ein, das mache ich ja auch noch nebenbei, also so Recruiting-Formate, wo ich Kamera begleitet in Betriebe gebe, da war ich im Hospiz. Und da haben wir einmal eine Angehörige gehabt, eine todkranke eigene Frau und das Pflegepersonal. Und ich habe mir diese Folge angeguckt, die ist glaube ich eine Viertelstunde lang und da geht es sehr viel um das Thema Tod. Das ist auch ein Thema, was ich nicht sexy finde und was womit ich auch so meine Probleme habe. Aber man muss sich damit halt beschäftigen. Und dann habe ich mir diese Folge angeguckt und dachte, irgendwas fehlt am Ende noch. Es fehlt irgendwie ein Mutmacher. So. Und den habe ich dann auch bei Ulf benutzt. Dieser Spruch, weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lächle, weil es so schön war.
Ja.
Und da ist ganz viel Wahrheit drin. Es ist schwer, das dann in dem Moment vielleicht so zu sehen. Aber wenn du dir ein bisschen Zeit gibst und in der Rückschau vielleicht nochmal ein bisschen drauf guckst, dann kann man drüber lächeln, weil für mich war es eine absolute Ehre, mit Ulf zusammen senden zu dürfen, weil das einfach so eine Kante war und so ein geiler Typ. Und dass ich das machen durfte, da bin ich so happy mit. Und insofern alles andere, man hat sich auch oft übereinander geärgert.
Ah, ja.
Er sich über mich genauso. Das gehört aber zu einer guten Freundschaft dazu. Und ich habe das ja auch geschrieben. Gute Freunde mögen sich, aber stellen sich eben auch in Frage. Und das, finde ich, ist eine gute Qualität, dass nichts hängen bleibt. So. Ja. Punkt.
Punkt. Wir brauchen uns nicht drüber zu unterhalten. Ich meine, das ist eine der wenigen Dinge, eins der wenigen Dinge in unserem Leben, die sind nicht verhandelbar. Irgendwann werden wir es alle rausfinden und irgendwann wird es uns alle erwischen.
Das ist so.
Aber in welcher Situation auch immer man sich vorher befindet, denke ich mir so, selbst wenn mein Körper jetzt irgendwann nochmal aufgeben sollte oder so, dann habe ich die Zeit vorher doch trotzdem lieber positiv verbracht irgendwie und versucht, das irgendwie zu genießen, in Anführungsstrichen. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber irgendwie zu versuchen, die Hoffnung zu behalten, das Beste draus zu machen, als wenn ich die ganze Zeit jetzt hier depressiv liege und die ganze Zeit verzweifelt und wütend bin und
so. Sieht das aus. Ungerecht. Lieber aktiv sein und dann kann man zumindest sagen, es gilt ja auch für unsere Projekte, für deinen Hör mal, wer da liegt Podcast, genauso wie Wer kommt, der kommt.
Ja.
Man hat es jedenfalls probiert.
Ja.
So, und hatte ich gedacht, warum habe ich es eigentlich gemacht?
Ja. Diese Show ist übrigens, lass uns jetzt endlich drüber sprechen. Wir haben es so oft schon
angeriffen.
Nein, aber das Konzept ist groß. Erzähl mal ganz kurz, worum geht es denn in dieser Talkshow? Was genau ist das? Was macht ihr da? Was ist das Besondere daran? Weil ich finde es einfach großartig.
Das Besondere bin natürlich ich. Ist ja klar. Die Idee habe ich schon ganz lange gehabt. Und zwar, ich saß in Schleswig unten am Hafen. Im Speicher, das ist so ein altes Café gewesen, gibt's schon mittlerweile nicht mehr. Da war ein Fahrstuhl, das hatte zwei Stockwerke und ich saß im oberen Stockwerk direkt an dieser Fahrstuhltür und irgendwann streifte mich mal der Gedanke, wie geil das eigentlich wäre, wenn diese Fahrstuhltür die Showtür wäre. Also das Ding geht auf und da kommt der Gast raus. Das war die Grundidee, 20 Jahre her. So, und irgendwann kam dieser Gedanke wieder mal und ich bin ja Schleswiger und in Schleswig steht der Wikingturm und ich erinnerte mich an die Bar oben oder an das Restaurant, was es war, oder Café. Und ich wusste, du kommst da nur mit dem Fahrstuhl rein. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und dann hat der Besitzer gewechselt, den kannte ich jetzt Gott sei Dank, das ist in Schleswig auch nicht schwer. so, und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, pass auf, ich hätte eine Idee zu einer Talkshow. Und zwar, niemand weiß, wer kommt. Weder ihr noch ich. So, und die Fahrstuhltür ist quasi die Showbühne und dann geht die Tür auf und dann kommt er raus. Ich will das mit einer Liveband machen und oben in diesem Wikingturm, da passen auch nur 80 Leute rein.
Ja.
So, und dann haben die sich das angehört und haben gesagt, ja, okay, das könnte ganz witzig werden. Wir sorgen dafür, dass du die ersten drei Shows machen kannst und dann gucken wir einfach mal. Und dann ging das los. Brauchte eine Band. Wie kriegt man die eigentlich zustande? Habe ich dann geschafft. Dann brauchte ich halt jemanden, der sich um die Gäste kümmert. Das macht dann meine Schwester. Also die dann auch die Gäste einlädt.
Ja.
Irgendeiner muss es aufnehmen. Also brauchst du irgendwie eine Produktionsfirma. Die habe ich dann auch noch gefunden. Und so ging das Bild dann irgendwie zusammen. Und das ist jetzt quasi 15 Shows her. Wir machen das seit anderthalb Jahren. Wir sind von Schleswig, weil das da irgendwann zu klein wurde, über Egernförde jetzt in Kiel gelandet, im Güterbahnhof. Wir sind seit einem Jahr, wir sind eigentlich immer ausverkauft, aber seit einem Jahr in Kiel bin ich ausverkauft. Das heißt, 200 Leute kommen da und lassen sich auf den Abend ein. Ich habe eine Mörder-Liveband, sind alles Profis. Mein Keyboarder spielt bei Barclay James Harvest, mein Schlagzeuger Trommel bei Dieter Bohlen. Meine Mädels haben den Carglass-Jingle gesungen oder singen bei Godewind. Also das ist alles wirklich oberstes Regal, was wir da machen. Der einzige Amateur bin ich. Und die lassen sich da halt drauf ein und dann geht's halt los. Ne? Und das ist immer cool, einfach zu sehen, wenn das Auto davor fährt und da steigt halt jemand aus, den ich nicht kenne.
Ja.
Das macht eigentlich fast noch mehr Spaß, weil wir eigentlich fast alle dann irgendwie bei Null starten. So.
Ja. Ich habe da einen riesengroßen Respekt davor, weil gerade wir, die in den Medien arbeiten, ja wissen, wie viel Vorbereitung eigentlich in einem Interview stecken kann, wenn man sich wirklich auf einen Interviewgast vorbereitet. Du improvisierst komplett. Das ist also quasi anderthalb Stunden freier Fall für dich.
Das ist so.
Ja. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Du weißt nicht, wer kommt. Und meine allergrößte Sorge wäre, ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert, aber da geht die Tür auf und da kommt jemand rein und du hast keine Ahnung, wer das ist.
Ja klar, das ist fast in jeder Show so.
Ah, okay.
Ja.
Ich meine, wer war das? Es waren ja schon zig wirklich auch super bekannte Leute bei dir, ne?
Dann ist ein bisschen einfacher. So, das muss man auch sagen. Das geht mir ein bisschen besser von der Hand. Aber ich habe auch Anja Schüte war bei mir. Ich meine, die kennt man ja. Ich habe sie nicht erkannt. So, und dann sitzen da aber 50 Leute oder auch 200 Leute bei mir im Publikum, die alle schon denken,
die wissen,
was stimmt mit ihm denn eigentlich nicht? Wieso erkennt er sie denn nicht? Ja. Aber ich finde, so ehrlich muss man dann ja sein.
Ja klar, das macht sie auch aus.
So, und dann sage ich, können wir uns kennen? Und dann sagt sie, ja, man könnte sich kennen. Und ich sage, Okay, und dann fragt man sich so ein bisschen ran und ich kam aber da nicht drauf. Und dann habe ich aber, ich mache das dann ja einfach, dann sage ich, ich weiß irgendjemand Bescheid, dann meldet sich immer im Publikum, dann gehe ich halt hin. Und das Geile war jetzt bei Anja Schüte, dass mir dann geholfen wurde mit folgenden zwei Sätzen. Das ist die Ex von Roland Kaiser, das ist Anja Schüte. Ja. Geile Reihenfolge, habe ich dann auch so gesagt. Ne? Also das passiert halt und du kannst auch nicht alle kennen. Will ich auch nicht. Und dann fragt man sich halt ran.
Woher, wollte ich gerade sagen. Genau. Ein bisschen was von Herzblatt dann auch. So, ne? Erstmal
ja.
auf dem zweiten Bildungsweg die Leute kennenzulernen sozusagen.
Ich hatte Elfie Küster da,
ja,
Musikpromoterin, ja. Sagte mir gar nichts. Die hat sich so einen Spaß daraus gemacht,
klar.
Mich aufs Glatteis zu führen und mich so hängen zu lassen. Was mich am stolzesten macht an dieser Geschichte, ist halt einfach, dass sich diese 200 Leute, die sich ein Ticket kaufen, darauf einlassen und wissen, okay, Jörg regelt das schon, der macht schon mir einen netten Abend. Und wenn du Glück hast, kommt noch Thomas Gottschalk und Gönner ja auch.
Ja. So. Also, dass du manchmal nicht weißt, wer deine Gäste sind, das ist ja nachvollziehbar, aber dass du am Ende des Tages noch weißt, wer du bist. Das ist eine ganz große Leistung.
Ja.
Dass du nicht irgendwann so ein Armbändchen brauchst, wo Name und Adresse draufsteht.
Also, ich finde immer noch nach Hause. Das klingt ganz gut. Und so weit gehört ihm auch dazu, ich verdiene damit halt einfach null Geld, ne? Also, ich butter da nur rein. Also, das ist,
ich finde das unglaublich beeindruckend und bemerkenswert, weil dafür musst du das halt lieben und diese Leidenschaft haben, den Leuten dann einen schönen Abend machen zu wollen. Natürlich hast du da auch Bock drauf und so, ne? Aber da merkt man halt, wer wirklich Spaß und Liebe und Leidenschaft für diese Formate empfindet und im Gegensatz zu, ganz ehrlich, wenn ich mir da manchmal angucke, was so im Fernsehen abends noch läuft oder so, wo ich dann denke, ey, dann doch lieber sowas, also wirklich.
Aber das Doofe ist ja, es berichtet ja niemand drüber, das kommt ja auch noch dazu. Also ich habe ja auch gedacht, wir machen das jetzt und ich meine, da waren ja wirklich, also Kubicki, Ralf Stegner, Fresh Torge, Few in the Slaughterhouse, Gerhard Delling, Thomas Helmer, Arvid Fuchs, Holger Hübner, also da sitzt ja nicht der Siebte aus dem Dschungelcamp 2015. Das sind ja richtige Kanten, die da sitzen.
Ja, also ihr hört das, ne? Karten kaufen, die gibt es online immer. Wobei, du hattest jetzt gesagt, in diesem Jahr, glaube ich, bist du durch mit
Shows. Ja, wir machen jetzt, sortieren wir uns fürs neue Jahr neu. Und da müssen wir uns halt mal aufstellen. Ich meine, wir haben ja beide die gleichen Probleme, ne? Also Reichweite ist ja das neue, irgendwie, wie bekannt bist du.
Ja, genau, die neue Währung. Also auf jeden Fall im Auge behalten. Ich verlinke euch Jörgs Accounts natürlich, also Facebook, Instagram und Co. und so weiter und so fort. YouTube, wo ihr euch auch die Videos der vergangenen Shows einfach nochmal angucken könnt, um Eindruck davon zu bekommen, wie cool das Ganze eigentlich ist. Ja. Und da geht's im nächsten Jahr weiter mit neuen Shows und dann vielleicht ja auch mit dem einen oder der anderen von euch dann dabei.
Vielleicht auch mal mit dir, aber ich weiß es ja nicht.
Ihr kannst mich ja, weiß ich mal gucken, mit dem Rollator reinschieben.
Kommst du ins Bett rein oder was?
Aber dann weißt du ja vorher, dass ich komme, oder?
Wenn ich dein Bett schon sehe oder was?
Ja,
genau. Und gucken. Ein bisschen ist ja was. Aber nein, ich würde meine Schwester mal auf dich ansetzen.
Okay.
Und das Gute ist natürlich, das war ja auch am Anfang immer so ein bisschen so die Krux. Ja, du weißt doch, wer kommt. Nee, ich weiß nicht, wer kommt. Natürlich kann ich mit prominenteren Leuten mehr anfangen, weil die natürlich viel mehr im Fokus sind und man schnappt vielleicht auch mal was auf.
Ja.
So, aber letztendlich, und das meine ich wirklich ernst, mir ist es total egal, wer kommt. Es können auch drei No-Names sein. Ich kriege da schon irgendwas raus.
Ja, dann bin ich gut aufgehoben bei dir auch.
Ja, du bist ja kein
No-Name. Wobei ich ja die Ankündigung stelle ich mir dann spannend vor. Na, ich komme da rein und du sagst, den kenne ich, mit dem war ich schon im Bett.
Mit dem war
ich
schon in der Kiste.
So, genau. Ja. Worauf hast du denn mal noch Bock? Also du bist ja jemand, der sprüht immer vor Ideen. Du hast ja auch immer Hummeln im Hinter bei solchen Sachen. Gibt's denn irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne mal noch machen? Irgendwas, was dich wirklich so ein bisschen, was dich anpiekst?
Was ich gerne noch mal wieder machen würde tatsächlich, weil ich das auch ein bisschen vermisse, Radio würde ich ganz gerne wieder machen, aber ich glaube, das wird schwierig.
Bei der Welle Nord ist ja nachmittags ein Stuhl frei jetzt. Also.
Wir können das auch zusammen machen. Die Rampensau und der Bettliegerriegel. Könnte eine geile Show sein. Lieber NDR, traut euch.
Ja, also, genau. Das Format steht quasi
sozusagen. Der Name steht auch, ne? Ja.
Also. Wobei ich früher immer einer meiner großen Träume war, tatsächlich, weil ich immer gedacht habe, ich würde mir gerne von dem Format ein bisschen was nehmen, von dem anderen Format. Weißt du, wie früher so Piratensender gesendet haben oder sowas. Oder dann einfach so einen Internetradiosender zu machen oder so, wo man einfach mal machen kann, was man möchte.
Geht doch heute auch noch wieder. Geht heute besser denn je.
Ja.
Eigentlich.
Und man muss ja auch so ein bisschen gucken, dass man sich nicht verlabert.
Das tut mir immer so leid, aber es ist bei mir halt, es ist so drin und da komme ich sehr nach meiner Mutter, das kann ich vielleicht zum Abschluss noch sagen. Also ich bin ja das Kind meiner Eltern und ich sehe aus wie mein Vater, habe aber das Naturell meiner Mutter.
Besser als andersrum.
Ja, besser als andersrum, muss man ehrlicherweise sagen, weil meine Mutter ist auch so jemand, den kannst du in einen Raum stecken mit 100 Leuten, sie kennt niemanden und am Ende des Abends hat sie mit allen irgendwie mal gequatscht.
Oh, wie schön.
Und das hilft mir irgendwie ganz gut. Wenn ich nach meinem Vater kommen würde, dann wäre es eine sehr stille Talkshow und auch ein sehr stiller Podcast, aber da bin ich jetzt gar nicht böse drum.
Da hätten zum Glück, also wenigstens die YouTube-Gucker und Guckerinnen hätten da noch ein bisschen was davon. So, was liegt der Lachs da?
Ja, was liegt der da? Warum sagt er nichts? Ja. Ne? Was ist mit ihm? Ne?
Nein, das war mir aber vorher schon klar, dass ich mir da bei dir überhaupt keine Sorgen zu machen brauche. Und wollen wir am Ende der Folge noch Geschenke tauschen?
Ja, ich habe ja noch was mit. Und da ich ja nicht so ganz richtig wusste, in welcher Funktion ich heute ja hier bin.
Als Jörg.
Ja, als Jörg, aber ich mache ja so viel, habe ich mir zwei Dinge überlegt. Also als erstes kriegst du von mir, und davon gibt es nur zwei, die andere hat meine Mutter, die Original-Autogrammkarte von Holstein Kiel.
Geil, da steht dein Geburtsdatum drauf.
Ja, allerdings das Jahr stimmt nicht, weil das ist das Gründungsjahr von Holstein.
Ich weiß nicht, 7.10.1900, also
ja.
da fehlt die ein oder andere Falte mehr noch bei
das
dir.
Das stimmt, und ich habe was raufgeschrieben mit schwarzem Edding, kann keine Sau lesen.
Warte mal, für Pascal, du...
Geiler Typ. Muss
geiler Typ.
Du geiler Typ.
Und ein Herz hast du gemalt.
Ja, guck mal.
Sollen wir mal gucken, ob wir das erkennen können?
Nee, ich glaube nicht.
Das ist doch schön.
Aber ich habe noch eine, hätte ich noch. Die könnte ich vielleicht...
Vielen Dank.
Schreibe ich nochmal neu. Also, und weil du ja so auf meiner Show rumgeritten bist, gibt es die limitierte Edition, die Wer kommt, der kommt, Kaffee, Tee, was auch immer, Tasse.
Großartig. Ich liebe ja Tee zu trinken.
Das ist limited Edition, weil da steht noch die Bar drauf, in der wir es ja gestartet haben. Das sind wir ja gar nicht mehr. Genau.
Ja.
Und die hatte ich noch und da habe ich mir gedacht, vielleicht freust du dich darüber oder sonst vielleicht mal bei eBay für einen Euro wird reichen, glaube ich.
Na du, ja? Ich freue mich wahnsinnig darüber, weil erstens hat es etwas mit dem zu tun, worüber wir geredet haben. Zweitens ist es von dir und das ist ja der Hintergedanke hier, ne, weil du gerade Geschenk gesagt hast. Geschenke sind mir ja gar nicht wichtig. Mir geht es ja darum, dass ich einfach Erinnerungsstücke habe.
Guck mal.
Damit ich irgendwann in einer Jubiläumsfolge dann mal hier die Sachen auspacken und gucken kann, wer schon alles hier gelegen hat. Aber du kriegst ja auch noch was, warte.
Hast du was für mich?
Natürlich.
Da hätte ich jetzt nicht
bekommen. Jeder was.
Ja?
Ja, ich habe doch hier den Rewe-Präsentkorb für alle.
So viel zum Thema Kooperation. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Antwort bekommen bis jetzt.
Was gibt es denn?
Das, was jeder Gast bekommt. Und zwar, weil jeder Gast hier ein Unikat ist und ich bin ja so Sternenhimmel begeistert und ein Hobbyastronom.
Ja.
Das wusstest du von mir vielleicht noch nicht. Und hier bekommt jeder einen Meteoriten.
Oh, wie geil ist das denn?
Ein Einzelstück.
Oh, das ist hier ja...
Nur einmal.
Oh, das ist ja fast ins Bett gefallen. Ich würde ihn gerne zeigen, aber kann man das sehen?
Ja, das kann man durchaus.
Kann man das sehen?
Dann gerade noch mal so ein kleines bisschen rein.
Wenn ich das jetzt hier nach hinten mache, dann geht der Deckel ja so ein bisschen nach hinten.
Nichts.
Aber guck mal, da steht, wo er gefunden wurde, oder?
Genau. Ja, das ist ganz wichtig, damit die Leute nicht einfach sagen können, du, das sieht aus wie Bleigießen von Silvester oder so, sondern das ist doch
mein Inlay sein. vielen Dank, da freue ich mich sehr drüber.
Sehr, sehr gern.
Das ist ja von Outer Space sozusagen. Ne?
Das ist von Outer Space. Der kommt irgendwie, glaube ich, aus dem Asteroidengürtel. 4,5 Milliarden Jahre alt, glaube ich,
steht genau, da drauf. Und du hast ihn ja anscheinend selbst entdeckt, 1774, wie ich hier lese.
Ja, genau, die habe ich alle selber gesammelt.
In Argentinien.
Sieht man mir ja auch an. Das ist ja, genau.
Hast du denn jemals mit dem Diplom-Ingenieur Augsten mal gesprochen, weil er ja sozusagen das Echtzeitzertifikat jetzt unterschrieben hat, dass es auch wirklich so ist?
Ich habe es gegoogelt und da sagte ja. Und dann bin ich ja sehr leichtgläubig bei diesen Sachen.
Oh, vielleicht ist er wirklich Bleigießen, da macht er richtig Markt mit oder was?
Du, sonst hätten wir im Zweifel, wenn unsere Formate überhaupt nicht zünden, hätten wir trotzdem machen wir das.
Vielen Dank.
Das sehr, sehr gern.
Mein persönlicher Glücksbringer, eine echte Sternschnuppe. Jetzt kann ich auch nochmal zeigen
hier. Ja, genau.
Also komm zu Pascal in die Kiste. Da gibt's was. Vielen Dank. Also da freue ich mich sehr drüber.
Ja, das ist schön. Das freut mich. Ich finde halt auch, ich versuche immer Verbindungen irgendwie herzustellen zwischen den Leuten und den Meteoriten. Und das ist auch so. So ein Auftritt ist ja einmalig.
Und Astronom ist eher Sterne, Astrologe ist eher Sternzeichen.
Wenn ich dir jetzt würde ich dir jetzt die Tarotkarten legen. Irgendwie, das können wir dann aber in einer anderen Folge.
Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen?
Krebs.
Ich bin Löwe.
Also, ja, guck mal, da kommst du direkt nach mir.
In diesem Sinne.
Ja. Unsere Sternzeichen glauben nicht an Astrologie. Sozusagen.
Da gehen die Meinungen auch aus. Ne?
Ja, genau.
So, was machen wir jetzt noch?
Jörg Lange, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich glaube, ich bin hier mit meiner Schmuckwanne ein.
War gemütlich?
Auf jeden Fall.
Das ist schön.
Ich hoffe sehr, dass du bald wieder in deiner alten Kraft bist. Und,
das ist ganz lieb von dir.
Dass wir dir helfen können, womit auch immer, dass das Ding hier auch durch die Decke geht, weil raus aus dem Schlafzimmer, rein ins Leben, würde ich sagen.
Das ist ein fantastischer Schlusssatz. Und der gilt nicht nur für mich, sondern die Wünsche natürlich auch für alle Betroffenen, für die Hunderttausenden da draußen, von denen wir mittlerweile reden. Ich hoffe, dass ihr einen einigermaßen symptomfreien, stabilen Tag hattet, falls ihr zugeguckt habt, dass ihr genauso viel Spaß an dieser Folge hattet wie ich, wie wir beide hier im Bett liegenderweise. Guckt euch die Accounts von Jörg an, wenn ihr in Schleswig-Holstein in der Nähe seid. Auf jeden Fall vorbeikommen zu Wer kommt, der kommt. Da passt das Motto ja auch 1A.
Genau.
Und ansonsten könnt ihr das Projekt natürlich auch gerne weiter unterstützen, indem ihr teilt, liked, den Kanal abonniert. Ihr könnt Merch kaufen, das Projekt so unterstützen. Ich habe eine kleine Kaffeekasse eingerichtet und ganz bald wird es auch Kanalmitgliedschaften geben. Daran arbeite ich auch gerade. Also noch eine Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und Gute für euch und ich freue mich natürlich auf die nächsten Folgen mit euch. Bis dann. Tschüss.
So, jetzt war das Licht aus. Ich will jetzt pennen. Also, kann ich mehr.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.